Ich will es vielleicht nur mal so persönlich sagen, ich freue mich sehr, Uwe Holmer ist mir zu einem väterlichen Freund geworden. Es ist über 20 Jahre her, es war noch DDR, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Und da dachte ich, das ist ein echter Vater. Ich weiß ja nicht, was Sie so denken, wenn ich sage, ein väterlicher Freund. Ein väterlicher Freund ist einer, der eine Generation älter ist wie man selbst. Man sieht es mir zwar nicht an, dass ich noch so jung bin, wenn man mich neben ihn stellt, ihm sieht man es nicht an, dass er schon ein paar Jahre älter ist als ich, aber er ist fit und ist unterwegs, quer durch alle Lande und Kontinente fast. Ein väterlicher Freund ist einer, der ein Vater ist, der weiß, was er will, durchaus auch mal kantig, profiliert, deutlich, ein Mann, der klare Positionen vertritt. Aber ein Mann, der väterliche Güte besitzt. Er hat mich als den Jungen, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, gleich richtig freundlich aufgenommen und mir so viel Güte entgegengebracht, dass ich gedacht habe, das ist ein echter Vater. Da kann man sich wirklich wohlfühlen bei ihm. Uwe Holmer wird ja gleich von sich selbst erzählen, deshalb muss ich nicht allzu viel tun, aber er ist für mich auch ein ganz besonderer Mann. Nicht nur deshalb, weil er dann schließlich über die Maßen bekannt geworden ist, dadurch, dass er Erich Honecker aufgenommen hat, sondern er ist ein Theologe von besonderem Format. Ich kenne keinen Theologen, der Pastor, ganz normaler Pastor ist, der Direktor einer Bibelschule war, der gleichzeitig aber auch Vorsitzender der Deutschen Evangelistenkonferenz war, in der damaligen DDR und dann natürlich auch in der gesamtdeutschen Evangelistenkonferenz als Pastor, als Theologe, der unterrichtet hat, auch Evangelist und der auch viele Jahre eine diakonische Einrichtung geleitet hat. Da wird das ganze Spektrum des Theologischen deutlich und er war und ist viel unterwegs in Osteuropa. Neuerdings habe ich jetzt gerade in Südafrika auf einer internationalen Konferenz gelernt, nennt man das Eurasien. Dort ist er unterwegs, um das Evangelium zu verkünden, um Pastoren zu unterstützen, um zu helfen. Und wer vorher schon im Gottesdienst sein konnte, weiß, dass er bis hin zur Gründung einer evangelischen Schule in Mecklenburg, wo man denkt, es gibt schon gar keine Kinder mehr, aber unterwegs ist und engagiert ist. Und deshalb freue ich mich, dass er heute hier ist. Nochmal auch von mir herzlich willkommen. Lieber Uwe, du hast das Wort.
Wusste ich gar nicht, dass ich so viel geleistet habe, aber Dankeschön, Hartmut. Ich soll erzählen von dem Mann, bei dem Honecker wohnte. Manchmal bin ich ein bisschen, hat jemand kritisiert und gesagt, du hast ja wenig von Honecker und viel von dir erzählt. Ich sage, das Buch heißt auch Der Mann, bei dem Honecker wohnte. Und da will ich zwar nicht von mir erzählen, aber von dem, was Gott an mir getan hat und in meinem Leben, aber natürlich auch von der Zeit, als Erich Honecker bei uns war. Vielen Dank für die Einladung. Ich will einfach mal mit meinem Buch anfangen, nur eine kurze Sache daraus vorlesen und dann erzählen und immer so im Wechsel einiges vorlesen, einiges erzählen. Ich sitze als kleiner Junge hinter unserem zweistöckigen Mietshaus und spiele im Straßensand. Es ist Sommer. Die Fenster stehen weit offen. Meine Mutter ist beim Abwaschen und singt mit ihrer hellen Stimme die Lieder, die wir in der landeskirchlichen Gemeinschaft singen. O Liebe, goldener Sonnenschein fürs arme Menschenherz, strahlst du nur hell in mich hinein, versüßt es jeder Schmerz. Das Dunkel weicht, die Nacht entflieht, wenn warm die Sonne scheint und Freud und Lebenssonne zieht hinein ins Herz, das weint. O Gottes Lieb, so voll und frei, von Alters her und immer neu, sie quält für mich, sie quält für dich und zieht uns alle hin zu sich. Ein anderes Lied lautet, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Durch meine Kindesseele zieht ein tiefes Glücksgefühl. Ich freue mich, eine zufriedene, singende Mutter zu haben. Sie liebt mich und ich liebe sie. Immer ist sie für uns fünf Geschwister da. Mehr Glück brauche ich nicht. So im Nachdenken über mein Leben, Lebensbeginn, ist mir aufgefallen, wie wenig ein Kind braucht, um glücklich zu sein. Aber es braucht die Mutterliebe. Und diese Mutterliebe ist die Basis für eine gute Entwicklung in einem Leben, jedenfalls in meinem Leben habe ich es so erfahren. Schon früh erzählte meine Mutter mir von Gott, meinem Schöpfer, von Jesus und dem guten Hirten. Und eines Tages Sie war beim Abwaschen, ich musste abtrocknen. Bitte lasst eure Kinder auch was tun. Und da erzählte ich ihr, da draußen, da unten liegt eine tote Katze. Ja, sagt meine Mutter, die Tiere müssen alle sterben. Und die Menschen auch. Ich auch, du auch. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Wenn wir dem Herrn Jesus gehören, an ihn glauben, ihm unser Herz und Leben geben, dann bringt er uns durch den Tod hinein in den Himmel, in Gottes ewige Herrlichkeit hinein. Und von da an, ich war vielleicht so 5, 6 Jahre, von da an wollte ich in den Himmel kommen. Und später habe ich das Wort gelesen, er hat die Ewigkeit in mein Herz gesenkt. Und das ist geblieben, dieser Wunsch, bis jetzt hin. Damit hat meine Mutter mir den Horizont über den Tod hinaus, bis in die Ewigkeit, in die ewige Zeit und in die ewige Herrlichkeit bei Gott erweitert. Und dieser Horizont, der hat mein Leben reich gemacht. Es hat mein Leben reich gemacht, dass meine Mutter mir nicht bloß gesagt hat, wir müssen alle sterben. Und da ist der Tod, da ist der dunkle Tod, das dunkle Ende des Lebens. Sondern dass sie mir den Blick geweitet hat, bis in die Ewigkeit und Herrlichkeit hinein. Und das hat mich geprägt, das hat mir die Maßstäbe und die Werte für dieses Leben gegeben. Und ich habe gemerkt, die irdischen Dinge sind nicht alles und sind nicht der letzte Wert, sondern der letzte Wert sind die Dinge, die Gott gibt in unser Leben hinein und durch die er unser Leben reich macht. Das war also ganz wichtig und ich würde mir wünschen, viele Eltern können ihren Kindern aus Überzeugung und aus eigener Glaubenskraft diesen Horizont geben. Im Denken an meine Jugendzeit sind besonders 3 Ereignisse stehen mir vor Augen. Sie prägten auch mein späteres Leben. Ab dem Alter von 10 Jahren musste jeder Junge zur Hitlerjugend und jedes Mädchen zum BDM, Bund Deutscher Mädel. Wer nicht ging, wurde, wie zum Beispiel der Sohn unseres Pastors, mit der Polizei in die Pflicht-HJ abgeholt. Weit die meisten aber gingen gern, ich auch. Da war wenigstens etwas los. Dort wurde Sport getrieben, es wurden Geländespiele gemacht und viele fröhliche Volkslieder gesungen. Dass dort auch Soldaten- und Nazilieder gesungen wurden, war uns nicht anstößig. Und die Uniform trugen wir gern. Der Sohn des Bankdirektors und der Sohn des Arbeiters marschierten im gleichen Schritt. Wir schwärmten von Kameradschaft und Parolen wie »Gemeinnutz geht vor Eigennutz«. Meine Eltern waren anfangs nicht gegen den Nationalsozialismus und gegen Hitler, hatte er doch allen Arbeitslosen Arbeit gegeben und Deutschland aus der wirtschaftlichen Depression wieder heraus zu nationalem Selbstbewusstsein geführt. Ja, er hatte sogar erklärt, er sei für ein positives Christentum, was vielen Christen in Deutschland den Blick für den dämonischen Charakter Hitlers versperrte. Aber nach und nach gab es einfach zu viele Ereignisse, die auch bei meinen Eltern Zweifel erweckten. Eines Tages, ich war wohl 15 Jahre alt, das war 1944, kam ich von der Schule nach Hause. Meine Mutter stand in der Wohnstube und hatte das Schwarze Chor, die Zeitung der SS, in der Hand. Sie sah mich an und sagte, geh bloß nicht mal zur SS. Ich entgegnete, die SS, das sind die zackigsten Soldaten. Die kämpfen wenigstens, die lassen sich nicht gefangen nehmen, die kämpfen bis zuletzt. So hatte ich es in der Hitlerjugend gelernt. Meine Mutter aber sagte, ja, aber sie müssen auch Juden erschießen und Gefangene erschießen. Ich war sehr betroffen. Nein, das wollte ich nicht. Ich liebte doch Abraham und David und Jesus und das Volk Gottes. Und plötzlich spürte ich, dass ich schon viel zu lange den Gegensatz zwischen Nationalsozialismus und biblischem Christentum verdrängt hatte. Meine Mutter schob eins nach und sagte, am besten, du meldest dich überhaupt nicht freiwillig zu den Soldaten. Das tat ich dann auch nicht. Aber schließlich waren es in meinem Jahrgang nur ganz wenige Hitlerjungen, die noch nicht freiwillig sich gemeldet hatten. So bekamen wir Letzten den dienstlichen Befehl, uns freiwillig zu melden. Als ich nach einiger Zeit auch das nicht getan hatte, wurde ich vor etwa 100 Hitlerjungen beschimpft, blamiert und wegen Befehlsverweigerung degradiert. Ich erhielt wieder den Befehl, mich sofort freiwillig zu melden. Ein Schreiber saß schon im Hintergrund, um die freiwillige Meldung entgegenzunehmen. Doch als ich nun vor allen Hitlerjungen unterschreiben sollte, weigerte ich mich noch einmal. Denn ich sollte mich zur SS melden. Das tat ich nicht. Es gab ein langes Hin und Her. Schließlich begnügte man sich damit, dass ich mich zum Heer meldete. Einige Tage danach musste ich noch einmal vor 8 Hitlerjungenführern erscheinen und ein Verhör über mich ergehen lassen. Aber ich war froh. mochte daraus werden, was es wollte. Ich hatte meinem Gewissen gehorcht und fühlte mich frei und leicht. Daraus ist mir eine Devise erwachsen, die ich auch später immer wieder sich bewährt hat. Handle nach deinem Gewissen und du bist frei. Heute bin ich tief dankbar, dass meine Mutter mich damals durch ein einziges Gespräch aus der Verführung der Hitlerjugend herausgeholt hat. Und ich kann nur erschrecken darüber, wie leicht auch wohlmeinende Jugendliche sich fanatisieren lassen. Eltern sollten das wissen und die Erziehung ihrer Kinder nicht arglos irgendwelchen religiösen oder politischen Ideologen überlassen. Ich hatte eine Mutter zu Hause, die nicht nur über das leibliche Wohl, sondern auch über die geistliche Entwicklung ihrer 5 Kinder wachte. Ich erzähle in meinem Buch weiter, das muss ich jetzt weglassen, wie ich auch als christlicher Junge, ich las jeden Tag schon ab 12, 13 Jahren, jeden Tag die Bibel. Das hatten wir in dem Jugendkreis für EC so gelernt. Ich will jeden Tag Gottes Wort lesen und beten. Und das haben wir uns also auch immer wieder gesagt bei Weihestunden. Und ich glaube, es sind in meinem Leben nicht mal 5 Tage, wo ich nicht die Bibel gelesen habe. Von 13 Jahren an bis heute hin. Das ist mir wichtig geworden wie das Frühstück. Und das hat mich geprägt. Aber ich habe auch gelogen. Und davon erzähle ich in diesem Buch, kann es aber jetzt nicht weiter sagen. Aber es hat damals, ich habe es mit der Lüge nicht ausgehalten. Ich musste hin zum Lehrer und musste ihm das bekennen. Ich habe sie angelogen, ich habe geschwänzt. Und so, es hat sich bei mir einfach die Wahrheit durchgesetzt. Und das war wichtig für mich. Ich denke, wenn einem Menschen öfter das Lügen gelingt, dann wird er ein Lügner, dann bewährt sich das. Bei mir musste die Wahrheit, einfach weil ich Gottes Wort las, das hältst du nicht aus, habe ich dann das bekannt. Vielleicht noch eins, was ich gerne sagen wollte, zum Politischen hin. 1946, wir waren schon wieder in der Schule, Schule hatte zurück, ich war etwa 11. Klasse, kommt eines Tages einer der Klassenkameraden und sagt, mein Vater ist verhaftet worden. Er war der Sohn des Hotelsbesitzers in Wismar, des größten Hotels. Vater ist verhaftet worden. Ja, warum? Ja, es ist eine Steuerprüfung gewesen und man hat eine Steuerhinterziehung gefunden. Und Steuerhinterziehung ist Verrat am Volkseigentum. Das gehört dem ganzen Volk und nun wurde eingesperrt. Ob das wirklich so war oder ob das fingiert war, manches wurde auch fingiert, das war nicht klar. Aber er wurde erst wieder rausgelassen aus dem Gefängnis, als er bereit war zu unterschreiben, mein Hotel wird volkseigen. Und auf diese Weise, oft hat man auch überhaupt nicht diesen Umweg gewagt, sondern hat einfach so enteignet. Auf diese Weise ist in der ganzen DDR größeres Privateigentum zu Volkseigentum gemacht worden. Und für mich war klar, da kannst du nicht mitmachen. Du musst der Regierung gehorchen in Dingen, wo sie Gutes tut und musst das Gute unterstützen. Aber du musst Widerstand leisten, wo sie Böses tut und das war leider auch oft nötig. Das Ereignis, mit dem meine Kindheit ihren Abschluss fand, ist meine Bekehrung. Schon lange beunruhigte mich die Frage, ob ich nun wirklich ein Christ sei oder nicht. Ob da noch was fehlte. Ich betete täglich, ich gehörte zu den aktiven Mitgliedern des Jugendkreises, ich sang im Chor mit. Und wenn meine Klassenkameraden gefragt worden wäre, wer in der Klasse ein Christ sei, hätten sie auf mich gezeigt. Da konnte doch eigentlich nichts mehr fehlen. Und doch nagte in mir der Zweifel und die Ungewissheit. Und dann hatten wir in unserer landeskirchlichen Gemeinschaft eine Evangelisationswoche mit Lothar Schuss-Jarrer, einem kraftvollen Evangelisten. An vielen Beispielen machte er klar, dass der Mensch Freude und Gewissheit im Glauben haben kann und dass er sie erhält, wenn er sich bekehrt, wenn er sein Leben unter die Herrschaft von Jesus stellt. Ich aber fragte mich, wovon soll ich mich eigentlich bekehren? Die Beispiele, die er für uns hingestellt hatte von Ehebrechern, Trinkern, Dieben, Mördern, trafen mich nicht. So beschloss ich, ich will mich nicht bekehren, aber ich will von heute ab so entschieden ohne Sünde leben, wie nur irgend möglich. Doch da fiel mir ein, das hatte ich schon öfter gesagt und es war nie etwas draus geworden. Da wurde mir plötzlich klar, ich bin trotz aller Frömmigkeit nicht gut genug für den Himmel. Ich brauche eine bessere Gerechtigkeit. Ich brauche die vollkommene Gerechtigkeit, die Jesus Christus am Kreuz für mich erworben hat. Meine Sünden standen vor mir, die ich natürlich als frommer Mensch immer versteckt und verdrängt hatte. Und plötzlich wurde mir klar, Vergebung gibt es nur für Sünder, Gnade nur für Verurteilte. Ich muss alle meine eigene Gerechtigkeit wegwerfen, muss mich vor Gott als Sünder bekennen und um Vergebung bitten. Und auch das war mir klar, ich muss nun die Entscheidung meines Lebens treffen und mich ganz und gar Gott anvertrauen. Ich will ihm sagen, hier hast du mich für Zeit und Ewigkeit. Ich will dir gehören und gehorchen und dir dienen. Mach mit mir, was du willst. Und damit ich mir an diesem Punkt nicht selber etwas vormachte, habe ich den Evangelisten um ein Beichtgespräch gebeten. Ich habe im Gebet mein Leben Jesus anvertraut und von dem Seelsorger den Zuspruch Gottes erhalten, dir sind deine Sünden vergeben, du gehörst Jesus Christus, du darfst ihm dienen, du bist Gottes Kind in Ewigkeit. Als ich vor Mitternacht nach Hause lief, machte ich Luftsprünge vor Freude. Ich wusste, nun habe ich Frieden mit Gott. Und wenn ich einst sterbe, weiß ich, ich komme zu ihm. Ich habe ein Zuhause im Himmel. Diese Freude ist mir geblieben mein ganzes Leben lang. Sie floss in meine Seele ein, sie floss in meine Familie ein, sie machte meinen Dienst hell und fruchtbar. Es gab später auch schwere Stunden in meinem Leben, und doch blieb diese Freude tief im Herzen und hat getragen, wo anderes zerbrach. Aber jede echte Bekehrung ist nicht nur ein Ereignis, das Vergebung und Frieden mit Gott und Freude und Gewissheit schenkt, sie stellt einen Menschen zugleich hinein in den Dienst für Gott. Paulus sagt von den Christen in Thessalonik, sie hätten sich bekehrt zu Gott, von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Wie wunderbar weitet die Umkehr zu Gott den Horizont eines Menschen. Sie macht frei von den Anklagen des Gewissens und der Sorge um sich selbst. Sie stellt hinein in die großartige Zukunft von Gottes Reich und sie beruft zum Dienst für die Mitmenschen. Meine Bekehrung fiel in die Zeit des Abiturs und so war es fast natürlich, dass es mir nun klar wurde, du sollst Verkündiger des Evangeliums werden, und ich habe das nie bereut. Und das kann ich wirklich sagen, diese Grundfreude tief im Herzen ist geblieben. Selbst als meine erste Frau dann im Sterben lag, war auch das dieser Friede. Sie hatte sich ebenso mit 19 Jahren bekehrt, und als sie dann im Sterben lag, da war ihr klar und uns allen, die wir um ihr Bett saßen, klar, sie hat jetzt ihr Leben Jesus gegeben und jetzt, wo sie ihn besonders braucht, da lässt er sie nicht los. So lag ein tiefer, stiller, fast freudiger Friede über dem Sterben meiner Frau. Alle 10 Kinder waren um ihr Bett und die Schwiegerkinder zum größten Teil auch. Und da haben wir etwas gemerkt von diesem Grunderleben, du darfst Gotteskind sein, hast Frieden mit Gott und wenn du stirbst, du hast ein Bürgerrecht im Himmel. Das hat mich geprägt. Das waren so einige grundlegende Ereignisse in meinem Leben, die mir den Start ins Leben hineingegeben haben. Ich habe dann Theologie studiert. Als wir das Abiturzeugnis in der Hand hatten, da standen wir noch so mal im Kreis, wir Abiturienten, und das fragten wir einander, was machst du jetzt? Der eine wollte Musik studieren, der andere wollte Mathematik studieren, die meisten wollten Lehrer werden, die wurden jetzt so besonders gebraucht. Und dann fragte man mich, und was willst du? Ich sage, ich werde Theologie studieren. Theologie, sagt einer, willst du vielleicht Pastor werden? Ich sage, ja. Mann, sagt er, sonst warst du immer noch ein ganz vernünftiger Kerl. Aber hast du nicht begriffen, dass bei der Kirche nichts mehr zu holen ist? Das war 1948. Da blühte in der DDR der Sozialismus auf. Da war er im Aufbruch. An jedem Straßenecke oder quer über die Straßen hingen die Transparente. Der Sozialismus ist ewig, weil er wahr ist. Und ohne Gott und Sonnenschein holen wir die Ernte ein. Und solche Sprüche. Und da Pastor werden, ja, der Trend ging ganz woanders hin. Kirche ist nichts, Kirche ist veraltet, Kirche ist Auslaufmodell. Und ich konnte nur sagen, aber ich glaube, dass dort die Wahrheit ist und dass Jesus siegt. Ja, das konnte man nur glauben, aber es war wichtig. Und deshalb, ich habe es nie bereut, Pastor geworden zu sein. Und als ich später einen Studenten, Mitstudenten, der Medizin studiert hatte und wir waren Freunde, getroffen habe, habe ich gesagt, Fritz, das war 20 Jahre später, ich sage, Fritz, weißt du, wir haben die Hälfte unseres Dienstes schon rum, höchstens noch 20 Jahre noch mal so lange. Da sagt er, wenn ich, der war Kreisarzt, ein Psychiater, der sagt, wenn ich dann denke, dass ich das, was ich jetzt mache, noch mal so lange machen muss, dann steht es mir bis hier. Und ich sage, ich könnte immer weitermachen. Und das geht eben bis heute hin. Sodass ich sagen kann, Theologie, Pastor zu werden, ist etwas sehr Schönes, wenn man beim Wort Gottes bleibt. Und wenn man sich nicht durch Philosophen auf irgendwelche menschlichen Gedanken und Ideen bringen lässt, sondern wenn man beim Wort Gottes bleibt, das Wort Gottes bewährt sich immer wieder. Und als ich dann Theologie studierte, mussten wir Theologen, auch alle Studienanfänger, mussten Marxismus, Leninismus studieren. Und dann saßen wir in einem Hörsaal, der noch ein bisschen größer ist als dieser, mit den Geologen, mit den Philologen, mit den Philosophen und vorne im der Hörsaal ging so nach in die Höhe, durch hohe Ränge hoch. Wir Theologen saßen gerade vorne, so etwa 30 Theologen vorne vor dem Dozenten und hinter uns die anderen alle. Und da hat uns der Dozent erklärt, in der DDR wird der Sozialismus aufgebaut. Das hat der so und so viel der Parteitag beschlossen. Und Sozialismus heißt, es gibt kein Privateigentum mehr, alles ist volkseigen, dadurch gibt es auch keine Konkurrenz. Keiner arbeitet mehr gegeneinander, sondern alle arbeiten ein, unter der Linie der Partei und den Vorgaben der Partei, arbeiten wir alle einträchtig miteinander. Und das gibt einen wunderbaren wirtschaftlichen Aufschwung. Und jeder wird dazu kommt noch, dass sie einzeln nach den Leistungen bezahlt werden. Das gibt einen mächtigen Anreiz, nun sich reinzulegen. Und das gibt einen solchen Aufschwung, dass es, ja, wie wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und wenn dann der Sozialismus reif geworden ist, zur letzten Entfaltung gekommen ist, dann schlägt das um in die letzte Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung und das ist der Kommunismus. Und im Kommunismus kriegt jeder nach, nicht mehr nach den Leistungen, sondern nach, was er, nach seinen Bedürfnissen. Jeder, was er braucht. Und jeder will auch nur, was er braucht. Und jeder gönnt dem anderen, dass er kriegt, was er braucht. Denn das sozialistische Bewusstsein ist dann so gestiegen, dass wir wirklich eine Gemeinschaft geworden sind und ein Friede über die ganze Welt geht. Und dann hat der Dozent gesagt, und dann bauen wir uns den Himmel auf Erden. Macht eine Pause und dann sagt er, und dann stirbt die Kirche von ganz allein. Und da saßen wir, 30 Theologen nur da, war in Rostock. Und wir spürten, wie die anderen auf uns herabschauten und dachten, ihr armen Theologen, nun müsst ihr jetzt schon studieren, wann es mit euch vorbei ist. Ich konnte damals nur still unter dem Tisch meine Hände falten und beten, Herr, du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwältigen. Du hast das über Jahrhunderte immer wieder getan, deine Gemeinde durchgebracht durch alle Verfolgungen. Ich glaube, du wirst auch jetzt Sieger bleiben. Man konnte das nicht beweisen, sondern man musste das im Glauben einfach fassen. Aber ich spürte natürlich auch, das bringt Spannung in den Dienst. Da, wo wir stehen, da werden wir Widerstände haben von der Partei her. Und als ich dann ins Pfarramt kam, da war das dann schon so, dass ich gleich spürte, der Bürgermeister, der will das nicht, dass ich da bin. Die Devise der Partei lautete, die Kirche darf in den Räumen, wo sie ist, ihren kirchlichen Dienst tun und die religiösen Gefühle der Gläubigen betreuen. Aber nicht raus. Und wir wollten ja gerade raus zu den Menschen. Ich war durch eine Evangelisation, wo doch andere fremde Menschen eingeladen zum Glauben gekommen. Ich wollte raus. Und so war ganz klar, ich muss missionarisch arbeiten. Und wir haben dann einen sehr schönen Schaukasten uns eingerichtet. Eine unserer Gemeindeglieder wohnte an der Bushaltestelle und hinter ihren Zaun stellten wir dann einen schönen eichengeschnitzten Schaukasten mit immer gut mit irgendwelchen Glauben zum Glauben ermutigenden Artikeln und den Bekanntmachungen drin. Hatte mir gleich schon eine Ersatzscheibe machen lassen, damit, wenn sie eingeschlagen wird. Der Bürgermeister stellte einen 30 Meter daneben. Und es war nachher ich habe mich immer ein bisschen amüsiert, er hat seinen Kasten nie in Ordnung gehabt. Aber wir haben versucht, ihn doch so in Ordnung zu halten. Also missionarisch arbeiten. Meine Frau und ich ließen uns Posaunen kommen, kauften welche und haben dann angefangen, Posaune zu blasen. Und es kamen dann jugendliche Leute dazu, sodass wir einen Posaunenchor bilden konnten, einen Kirchenchor, klein, bescheiden und nicht so gut wie euren, aber klein, bescheidenen Dorfkirchenchor. Und dann haben wir Bibelwochen gehalten, wo jede Bibelwoche eine Evangelisation war. Und für mich war immer klar, du musst so predigen, dass die Leute gerne kommen. Also predige erstens biblisch, zweitens anschaulich. Jesus hat alle seine großen Gedanken in Gleichnisse hineingepackt, also durch Beispiele. Und predige lebensnah, dass es hineintrifft in das Leben der Menschen. Und du musst so predigen, dass die Leute es auch verstehen. Also wir hatten eine Kirche, damals gab es ja noch keine Mikrofone oder so, das musste also laut und deutlich gepredigt werden. Also so, und dann haben meine Frau und ich sind dann auf die Dörfer gezogen, wir hatten 5 Dörfer, ein paar Ausbaudörfer noch dazu. Nur in unserem Hauptdorf hatten wir eine Kirche, in den anderen Dörfern gingen wir in die Gasthaussäle und haben dort gepredigt, das ging eine ganze Zeit gut. Dann hat der Staat das verboten, dann mussten wir in Bauernhäusern gehen, auf die großen Bauerndielen mit doppeltem, zweimaligen Gottesdienst. Jedenfalls, wir haben versucht, uns das nicht verbieten zu lassen. Und meine Frau und ich zogen dann, damals auf dem Motorrad, hin zu den Leuten. Jeder hatte seine Gitarre, meine Frau auf dem Rücken, ich auf dem Bauch. Und so sind wir dann zu den Leuten gefahren. Und dann haben wir die schönen Lieder, die ich eben gesungen habe, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, solche schönen Lieder gesungen. Ich bin durch die Welt gegangen, die Welt ist schön und groß, doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Und dann sagten unsere Bauern, wenn die beiden singen, nur pass auf, es ist Plattdeutsch, wenn die beiden singen, das ist schöner als in der Oper. Und da kamen sie, das haben wir eben gerne gemacht. Und wir haben gemerkt, Leute kamen, Leute stellten sich auch dazu, trotz Widerstand von der Partei, Leute haben sich auch bekehrt, auch junge Konfirmanden. Es war eine reiche und schöne Arbeit dort auf dem Lande. Das ist schon beinahe, ich muss mir ersparen, wie weitere Beispiele von dem, wie wir unter Spannungen unseren Dienst tun konnten. Gott hat mir geschenkt, auch eine gläubige Frau zu finden. Das war mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass ein gläubiger junger Mann auch eine gläubige Frau findet. Denn es muss eine Frau sein, mit der ich beten kann. Wie will sie mich sonst verstehen? Wie wollen wir es innerlich verstehen, wenn wir ganz verschiedene Schwerpunkte im Leben setzen? Es ist geschenkt worden. Ich fand eine liebe, gläubige Frau. Und ich war gerade mal 5 Tage, waren wir verlobt. Da kriegte ich eine Lektion von meiner Frau, von meiner Braut. Es war so wie bei euch im Sommer, im Juli. Bei uns jedenfalls war das so heiß. Die Fenster waren auf, wir gingen durch die Straße, wo sie lebte, alle Fenster waren auf und da hörten wir, wie der Nachbar mit der Faust auf den Tisch knallt und seine Familie anbrüllt. Da sagt meine Braut zu mir, wenn du mich mal so anbrüllen würdest, da wird bei mir was kaputt gehen. Ich war ganz erstaunt, von so ein bisschen. Und ich merkte mit einmal, ich kann meine Braut nicht behandeln, meine Frau nicht behandeln wie meinen Freund. Wenn wir in Jena, später habe ich in Jena studiert, mal so nach dem Mittagessen in der Mensa noch eine Stunde saßen, dann haben wir diskutiert über Gott und die Welt. Und dann konnte es schon sein, dass wir sagen, das ist ja blöd, das ist ja Quatsch, was du erzählst. Mit einmal merke ich, dass ich so mit meiner Frau nicht reden kann wie mit meinem Freund. Die ist anders. Viel komplizierter. Und viel feiner, also ich meine das im guten Sinne, viel sensibler, da kann man viel, viel leichter was kaputt machen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe sie in meinem Leben nie angebrüllt. Und das hat auch über unser Miteinander eine gewisse Schönheit und eine gewisse Zartheit gelassen. Und so könnte ich manches erzählen aus unserer Ehe. Es ist wirklich etwas Schönes. Als ich dann unser Hochzeitstag war, ich zog mir meinen schwarzen Anzug an. Im Nebenzimmer wurde meine Braut fertig gemacht mit Brautkleid und Krone und sowas. Und da dachte ich, das ist doch eigentlich ein ganz ungeheures Vertrauen, das die Sigrid jetzt in dich legt. Davon, ob du spurst oder nicht spurst, hängt ihr Leben ab. Ihr Leben könnte schön werden, wenn du spurst. Und zu einer gewissen Erfüllung kommen. Es wird zerbrochen, das ganze Leben zerbrochen, wenn du untreu wirst und wenn du sie grob und falsch behandelst. Und da habe ich im Leben gebetet, Herr, ich danke dir für dieses Vertrauen, das Sigrid in mich legt. Und ich bitte dich, dass ich es nie enttäusche. Ihr Lieben, ich würde das so wünschen, dass so viele junge Leute das mal begreifen, was das heißt, sich mit einem anderen Menschen zu verbinden und sein Lebensglück auf sich zu nehmen. Dass unsere jungen Leute das begriffen. Zur Liebe gehört die Treue. Und die Treue heißt auch, ich will den anderen, das Leben des anderen erfüllen und nicht zerbrechen. Und so ist unsere Ehe wirklich eine schöne Ehe geworden. Ich habe schon erzählt, wir haben 10 Kinder gehabt. Und die Kindererziehung, ihr Lieben, die Kindererziehung muss fröhlich sein. Hartmut, stimmt das? Und sie muss fröhlich sein und die Kinder müssen zum Gehorsam erzogen werden. Man kann eine ganze Menge dazu tun, dass die Kinder gehorchen lernen. Nein, das geht jetzt nicht so, sondern du machst wirklich dein Bett oder du machst deine Hausaufgaben. Ja. Etwas später muss man nachfragen, hast du es gemacht? Denn wenn man nur sagt, man muss darauf bestehen. Jedenfalls, man kann zum Gehorsam. Wie will ich den Kindern gute Sachen beibringen, wenn sie nicht gehorchen lernen? Aber sie muss fröhlich sein, die Erziehung. Ich weiß noch, wir sind mal in Rostock, gab es gelegentlich mit Dr. de Boer ein Treffen der Evangelisation. Gläubige Leute aus ganz Mecklenburg trafen sich in Rostock dann zu einer Konferenz, Klein Blankenburg in Rostock. Und da waren morgens, unsere Jungs waren mit, die durften mitkommen. Wir wohnten damals in Falkenberg. Einer war 13, der andere 12, der andere 11. Und Papa, wir möchten auch heute Abend bei der Evangelisation dabei sein. Ich sage, ja, könnt ihr. Aber nachher geht ihr gleich ins Bett, weil wir morgen früh wieder zur Bibelarbeit frisch sein wollen. Ja gut. Und dann erzählt mir nachher unsere Gemeindehelferin, als der Abend vorbei war, ich hatte noch zu tun mit Gesprächen und dergleichen. Die Kinder mussten also alleine ins Bett gehen. Als der Abend vorbei war, sagt die Gemeindehelferin zu den Kindern, Kinder, wir gehen noch ein Eis essen. Nee, Papa hat gesagt, wir sollen sofort schlafen gehen. Oh, sagt sie, euer Vater, das war streng. Und da sagt einer der Jungs, ja, streng ist er, aber sonst ist er so. Und seht ihr, so viel, wie ihr so seid, könnt ihr auch streng sein. Und klar, streng heißt nicht lieblos, sondern klar und konsequent. Aber so, fröhlich sein, dass man das Herz der Kinder gewinnt. Also Kindererziehung ist eine ganz wichtige und schöne Sache und wir sind dankbar. Ich möchte beinahe sagen, das ist nun natürlich auch wieder maßlos übertrieben, aber ich möchte beinahe sagen, 10 Kinder erziehen sich leichter als eins. Erzieh mal ein Kind so, dass es kein Egoist wird. Das Kind hat 2 Eltern, 4 Großeltern, x Tanten. Und wenn das Kind dann Geburtstag hat, dann kommen alle an. Jeder beschenkt dieses eine Kind. Die ganze Welt dreht sich um das eine Kind. Dann aufzupassen, wer das gepackt hat, dass das Kind kein Egoist wird, der hat Großes geleistet. Manchen wird nicht mehr als ein Kind geschenkt, dann ist es ein Geschenk. Aber da muss wirklich sehr konsequent sein. 10 Kinder, das erzieht sich fast von alleine. Das fünfte lag im Körbchen. Meine Frau hatte vorher die 4 größeren fertig gemacht, die ja damals noch sehr klein waren, 1, 2, 3, 4, und waren fertig gemacht. Das 2, 3, 4, 5, so. Und dann sagt sie, so, ihr geht jetzt raus in den Park und spielt. Und die haben alle 4 dort gespielt den ganzen Vormittag. Und Dummes und Kluges alles miteinander sich gegenseitig beigebracht. Höchstens, wenn einer die Hosen voll hatte, dann kamen sie rein und haben den gebracht, dann wurde die Hose wieder sauber und haben sie weitergespielt. Du musst die Kinder nicht dauernd beschäftigen, die beschäftigen sich untereinander. Sehr gut. Jedenfalls war es eigentlich ganz schön, so auch eine ganze Reihe von Kindern zu haben und mit ihnen an einem Tisch zu sitzen. Wir mussten dann von Falkenberg weg und ich wurde dann Leiter der Bibelschule in Falkenberg. Das war die Bibelschule der landeskirchlichen Gemeinschaften in Falkenberg. Dann ist eigentlich dort in Falkenberg unsere Familie so aufgewachsen. Mit 7 Kindern kamen wir nach Falkenberg und 3 sind dann dort noch geboren. Und das war natürlich ist ein fröhlicher Familientisch, wo man viel singt, alle Lieder auswendig und eine lebendige Sache. Aber dann kam auch die Zeit, wo unsere Kinder auf die Oberschule wollten, weil sie alle sehr gute Zensuren hatten und so. Aber keins wurde auf die Oberschule gelassen, weil sie nicht zur Jugendweihe gegangen waren, weil sie nicht in der FDJ waren und weil sie nicht bereit waren zu schießen. Ich habe lange gekämpft dagegen und versucht, bin aber nie zu meinem Recht gekommen. Und dann mussten schließlich die Jungs, sie wollten eigentlich Arzt werden und sowas, aber da sie das nicht konnten, habe ich gesagt, dann bleibt bei mir an der Bibelschule, lernt Griechisch, Hebräisch und alles, was sonst an der Bibelschule zu lernen ist. Und die waren dann mit 19 Jahren, waren sie ausgebildete Prediger bei uns. Aber da sie auch Griechisch und Hebräisch hatten prüfen lassen können an der Humboldt-Universität und das nur in der Hand hatten, das Zeugnis für Griechisch und Hebräisch, hat dann die kirchliche Hochschule, das war damals eine Chance. Die Kirche hatte noch eigene Hochschulen, nicht bloß die universitären, staatlichen Hochschulen, sondern auch eigene. Die haben das dann als Abiturersatz anerkannt und dann haben die 3 Ältesten alle Theologie studiert. Der Lehrer, als der Dritte gefragt wurde, was machst du jetzt, als sie abgehen mussten von der Schule? Ja, ich mache wie die Brüder. Also gehe an die Bibelschule und dann Theologie. Sagte, geht doch nicht, sagte der Direktor, alle gehen der Produktion verloren. Und ich habe mich amüsiert und habe gedacht, ja, das habt ihr selber schuld. Unsere Kinder haben nun einfach da den Weg gesehen, Theologen zu werden und ich bin sehr dankbar, dass sie aber vorher die gründliche biblische Vorbildung hatten und sich dann von der Theologie nicht wegtreiben ließen zu einer anthropozentrischen, sondern zu einer theozentrischen Theologie, wo nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern wo wirklich Gott im Mittelpunkt steht. Da sind wir sehr dankbar, dass das so war. Es gab dort natürlich auch die politischen Auseinandersetzungen und ich hatte früher mal in einem Gespräch mit Menschen, mit einem Funktionär, einen heftigen Streit gehabt. Da hat er was von mir gewollt und ich wollte dem Bischof gehorchen und nicht der Partei. Und da wurde er heftig und ich auch. Und wir wurden beide so heftig, dass wir uns richtig erzünden. Und er ging ganz erzürnt weg. Da habe ich erst gedacht, na, da hast du deinen Standpunkt ja kräftig vertreten. Aber nachher fiel mir ein, der Mann ist ganz verbittert und enttäuscht von dir weggegangen. Du hast ihm nichts erzählt von Christsein, von deinen inneren Motivationen, sondern du warst bloß, hast ihn wie einen Feind behandelt. Und von da an habe ich gesagt, das machst du anders. Auch dem politischen Gegner wirst du begegnen, freundlich in der Form und klar in der Sache. Und dieses freundlich in der Form und klar in der Sache, das hat sich in meinem Leben bewährt. Und ich möchte Ihnen auch sagen, das geht nicht nur bei SED-Leuten so und bei politischen Leuten so. Das bewährt sich. Freundlich sein in der Form und klar in der Sache. Ich habe jetzt noch einen Freund, der war oberster Polizist in unserem Kreis. Ein Mann, der Hochstand natürlich in der Partei war und so. Jetzt betet er mit mir und jetzt gehen wir zusammen und wenn wir biblische Freizeit haben, dann ist er mit dabei. Also der ist einfach, wir haben das Menschliche miteinander gehabt und er hat sich wirklich für Jesus aufgeschlossen. Freundlich in der Form, kleiner Sache. Jeder Bereich in der DDR hatte einen ABV. Das ist ein Abschnittsbevollmächtigter der deutschen Volkspolizei. War natürlich in der Partei, musste aufpassen, dass in ihrem Bereich alles im Sinne der Partei läuft. Und dieser ABV muss auch einmal etwas über mich schreiben, eine Beurteilung. Und ich will Ihnen die einmal vorlesen. Der Genannte ist mit seiner Familie im Jahr 1967 nach Falkenberg gezogen. Er wurde als Anstaltsleiter eingeführt. Von Seiten der Kirche wurde ihm ein Haus gebaut. Aus gemeinsamer Ehe mit seiner Ehefrau und seinen 10 Kindern sind 10 Kinder hervorgegangen. 3 Jungen haben den Beruf eines Theologen ergriffen. 3 Mädchen erlernten den Beruf einer Krankenschwester. 4 Kinder sind noch im schulpflichtigen Alter. Die 3 Mädchen erlernten ihre Berufe in evangelischen Einrichtungen. Die Kinder sind höflich und zuvorkommend erzogen. Sie gehen sauber gekleidet. Herr Holmer hat guten Kontakt zu seinen Nachbarn in der Paul-Fischer-Straße. Bei Begegnungen wird er stets höflich und zuvorkommend grüßen. Nach Aussagen der Frau K. sind seine Söhne nicht gewillt, die Waffen anzufassen. Zu den Maßnahmen unseres Staates nimmt Herr Holmer eine legale Haltung ein. Familie Holmer hat an den Wahlen im Jahr 1974 und 81 teilgenommen. Die Familienverhältnisse sind geordnet und können als harmonisch bezeichnet werden. An gesellschaftspolitischen Höhepunkten und Veranstaltungen nimmt er nicht teil. Seine Kinder haben einen guten Kontakt zu den Kindern der Nachbarfamilien. Über Veräußerungen und Verkäufe von Sachen und Gegenständen wurde nichts bekannt. Es muss noch gesagt werden, dass Herr Holmer zu seinen Kindern eine feste Bindung und ein gutes Verhältnis hat. Dass unser ABV, das schreibe ich nun wieder, dass unser ABV uns freundlich gesonnen war, sieht man auch daran, dass er erwähnte, wir wären zur Wahl gegangen. Offenbar war die Beurteilung von Abteilung Inneres beim Rat des Kreises Bad Freienwalde angefordert worden, weil ich zum 80. Geburtstag meiner Mutter eine Ausreise nach Recklinghausen beantragt hatte. Die Erwähnung, dass wir zur Wahl gegangen seien, war eine positive Aussage über uns. Er hat nämlich nicht erwähnt, dass wir wahrscheinlich als Einzige unseres Ortes in die Kabine gegangen waren und dort den Wahlschein durchgestrichen hatten. Beides musste er gewusst haben, denn wenn 2 Personen in die Kabine gegangen sind und bei der Auszählung 2 Zettel durchgestrichen waren, konnten ja nur wir beiden es gewesen sein. Das zu erwähnen hatte unterlassen. Es hätte meinen Antrag wohl scheitern lassen. Es wurde nämlich von den Bürgern in der DDR erwartet, dass sie den Wahlschein offen und unverändert in die Urne steckten. Man habe doch nicht etwa etwas zu verbergen. Also dieser Mann, er wohnte uns genau gegenüber. Und einfach, indem ich diesen Mann auch immer freundlich gegrüßt habe und begegnet bin, merkte man, es kommt eine freundliche Reaktion zurück. Diese menschlichen Dinge sind ganz wichtig. Und wenn man Menschen für Jesus gewinnen will, dann sind diese menschliche Freundlichkeit, uns ist begegnet die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes. Und etwas davon haben wir weiterzugeben in diese Welt. Ich bin dann berufen worden zum Leiter der hoffnungsvollen Anstalten Lobetal bei Bernau. 1200 Heimbewohner, 600 Mitarbeiter, eine große diakonische Einrichtung, die Hälfte davon in Außenstationen, die andere in dem Dorf Lobetal. Es ist etwas Schönes, eine diakonische Einrichtung für geistig Behinderte, für Alte und Pflegebedürftige und für Epilepsiekranke. Und auch dort gilt, wenn du behinderten Menschen freundlich begegnest, kriegst du ein doppeltes Maß an Freundlichkeit zurück. Und bei Alten genauso. Die sind ja auf dich angewiesen, dass es dort schön ist. Wenn du ihnen freundlich begegnest, dann tust du ein Stück Lebenskraft in sie hinein. Und sie leben auf. Und deshalb war es uns wichtig, freundlich und familiär und so zu sein, dass es nicht eine Kaserne wird. Ich musste einmal in einer anderen Einrichtung jemand, die so als Schwester so viel rumschimpfte, sagen, ich erwarte, dass sie freundlich sind. Hier ist keine Kaserne. Und also so das war auf jeden Fall schön, die Arbeit dort. Und dann können Sie sich vorstellen, als dann die Wende kam, da haben wir geweint vor Freuden. Meine Eltern waren 1953 nach dem Westen gegangen mit 4 Geschwistern und wir waren allein, ich und ich war gerade damals verlobt, im Osten geblieben. Unsere Familie war dadurch getrennt und geteilt. Ich konnte beim Sterben meines Vaters nicht dabei sein. Das hat die Polizei, ich kriegte rechtzeitig genug ein beglaubigtes Telegramm, aber dann haben sie über eine Woche gebraucht, um mir eine Genehmigung zu erteilen. Und an dem Tag, an dem ich die Genehmigung kriegte, war mein Vater dann schon gestorben. Und so hat uns also die Mauer gestört und bei uns waren's schwer. Aber wir haben dann vor Freuden geweint, dass dieses Wunder geschah. Als Honegger am 7. Oktober sagte, die Mauer steht noch 100 Jahre, da habe ich nur gebetet, Herr, hilf, dass er nicht recht hat. Und so können Sie sich vorstellen, wie dankbar wir waren, dass dann die Mauer fiel. Und dann kam etwa am 2. Januar 1990 ein Vertreter der Landeskirche, der Kirchenleitung von Berlin, zu mir und sagt, ich soll Sie fragen, ob Sie bereit sind, Erich und Margot aufzunehmen. Ich sage, Honecker? Ja. Ich sage, wie kommen wir denn dazu? Und da erzählte er, dass die Siedlung Wandlitz, wo alle funktioniert, war 15 Kilometer von uns entfernt. Eine große Siedlung, wo Häuser standen, wo die Minister wohnten und wo auch Honecker wohnte. Und diese Siedlung sollte aufgelöst werden. Und zum 1. Februar 1990. Honecker sollte am 11. Januar noch einmal operiert werden. Und wenn er dann entlassen wird, wusste er nicht wohin. Dann hat die Stadt Berlin ihm zwar eine Wohnung angeboten, aber die hat er nicht angenommen. Weil jedermann wusste, diese Wohnung kann gestürmt werden von aufgebrachten Bürgern und das geht nicht, hat er nicht angenommen. Hat den Staat gebeten, was Besseres zu geben, die haben gesagt, wir haben auch nichts Besseres und wir müssten wieder Soldaten davor stellen, das wollen wir nicht, es soll zivil bei uns gehen, also wir wissen nicht, du musst sehen. Dann war er tatsächlich ratlos, wo er bleiben kann. Und in seiner Ratlosigkeit hat dann der Rechtsanwalt Vogel ihm vorgeschlagen, fragen Sie doch mal bei der Kirche. Und nun können Sie sich vielleicht vorstellen, der Oberste von denen, die damals gesagt haben, dann stirbt die Kirche von ganz allein, hat nun nicht einen einzigen Platz in seinem Land, wo er bleiben kann und fragt bei der Kirche an. Aber die Kirche war auch in Verlegenheit. Wir haben da auch bloß kleinere Altersheime und sowas. Die können doch genauso gestürmt werden. Und dann fiel ihnen ein, wir haben aber ein christliches Dorf, Lobetal. Und wenn er dort mittendrin ist, dann ist er vielleicht ein bisschen abgeschirmt. So ein Altersheimplatz mittendrin, etwas abgeschirmt gegen den Hass der Leute. Und deshalb fragten die bei uns. Und dann sprach ich mit meinem zweiten Pastor und sag, wie ist, haben wir einen Platz? Da sagt er, nee, haben wir nicht. Wir haben 60 Voranmeldungen noch. Und wenn wir Honecker jetzt da vornehmen, dann hat er wieder seine Privilegien. Das nimmt uns das Volk übel. Können wir nicht machen. Und dann sagte ich zu meiner Frau, weißt du, wir sind mit 6 Kindern hier eingezogen in unser großes Pfarrhaus. 4 Kinder sind inzwischen rausgeheiratet. Wir haben bloß noch 2 zu Hause, wir hätten eigentlich den Platz. Und auf diese Weise kam Honeckers Land zu uns. Aber das war noch nicht so ganz einfach, weil als ich das im Kreis unserer leitenden Mitarbeiter besprach, war die erste Meinung, das machen wir nicht. Das bringt Unruhe, das bringt aufgebrachte Bürger in unser Dorf und wir sind ein Dorf von schwachen Menschen, das geht nicht. Und dann fiel uns aber ein, wir beten jeden Sonntag in der vollbesetzten Anstaltskirche, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und alle wollen ihn nicht haben. Wollen wir nun auch sagen, wir wollen ihn auch nicht haben? Vergib uns unsere Schuld, nur Honecker nicht? Und dann merken wir, nein, wir verraten unser Christsein, wenn wir sagen, wir tun es nicht. Dann steht am Eingang von Alt-Lobetal eine Christusfigur, übermannsgroß, die die Arme ausbreitet und signalisiert, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und diese Anstalt und diese Christusfigur hatte Pastor von Bodeschwing 1905 errichtet. Damals tausende von Berliner Obdachlosen, die als Bettler durch Berlin zogen. Und für die suchte er Arbeit, schuf er Arbeit dort bei Bernau und Unterkunft und Essen und so. Es sind in den ersten 25 Jahren in Lobetal 8000 Menschen wieder in Lohn und Brot und Familie gekommen. Es war schon eine gute Einrichtung. Nun steht die Christusfigur da. Und Pastor von Bodeschwing hatte damals seinen Diakonen gesagt, dass ihr mir keinen abweist. Und nun war Honecker ja auch ein Berliner Obdachloser. Und da war uns klar, wir verraten nicht nur unser Christsein, wir verraten auch das Selbstverständnis unserer Einrichtung. Wenn wir sagen, nein, er nicht. Und so haben wir uns dann doch entschlossen und überwunden, ja, wir wollen Honecker aufnehmen. Und so kam er dann am 30. Januar 1990, kam er dann zu uns mit drei Limousinen, abends im Dunkeln, damit das den Journalisten, die Journalisten haben vor dem Krankenhaus gestanden und wollten ihn filmen, aber er ist über die Hintertür dann raus und kam dann mit gesicherten Limousinen bei uns an. Der Professor kam mit und sagte, ich bitte Sie, dass Sie ihn doch täglich mal an die frische Luft begleiten. Er braucht unbedingt frische Luft, um wieder zu sich zu kommen, hat viel zu wenig Nierenkraft, soll sich auch nicht aufregen, tun Sie das doch. Und so kamen sie also an. Wir haben Honeckers an den Tisch gebeten, an den Armbrusttisch. Und ich sage, Herr Honecker, wir sind gewohnt, bei Tisch zu beten. Ja, sagt er. Kenne ich. Ich war mal bei Bauern in Pommern, dort wurde auch gebetet, bitte. Dann habe ich gebetet. Am nächsten Tag komme immer etwas später in mein Büro, habe vorher meine stille Zeit und meine Vorbereitung für Bibelstunden, die abends sind. Um 9 Uhr komme ich in mein Büro, da sitzen da zwei Vertreter schon, zwei Journalisten von der Bild-Zeitung. Und die wollten nun alles wissen, wann er gekommen ist, wie er gekommen ist, hat er sich bedankt und alle Dinge. Und dann hieß es, und Sie beten doch. Ich sage, ja. Hat Honecker mitgebetet? Ich sage, ich pflege meine Gäste beim Beten nicht zu beobachten. Hat die Bildzeitung geschrieben, Holmer hat gebetet, Honecker hat Amen gesagt. Und das Ganze unter der Überschrift, Honi lernt beten. Hat aber nicht Amen gesagt. So können Sie merken, das war eine Sensation, dass dieser Oberste, wenn Honecker zu Modrow gekommen wäre, seinem früheren Genossen, dann wäre es eine Zeitungsnotiz gewesen. Aber dass er jetzt gerade zu einem Pastor kommt, war unglaublich. Und mein 8. Kind, der drittletzte Sohn, der ist noch im September 1989 über Ungarn in den Westen gekommen. Und ich hatte ihn so ungefähr um den 8., 9. Januar nochmal besucht. Hier. Und ich sagte, ich bin gefragt, ob wir Erich Honecker aufnehmen. Was meinst du? Da hat mein Sohn mich so entgeistert angeguckt, dass er nun, ich merkte, der prüft jetzt, ob du noch. Und als er sagt, nein, kannst du mir glauben, das stimmt. Da sagt der Vater, das ist ja fantastisch, das ist ja unglaublich, was du da sagst. So war es wirklich, so empfand man, dass der oberste Atheist zu einem Pastor kommt. So kam er also zu uns, wir haben dann miteinander manches Gespräch geführt, sind so wirklich, obwohl jeden Tag ihn, es war Winter, begleitet, wenn die Journalisten in der Nähe waren, dann sind wir nur um unser Haus gegangen. Und wenn sie weg waren, dann sind wir auch um den See gegangen, haben miteinander erzählt. Honecker hat gerne erzählt von seinen privaten Dingen, also wie es war, als er 10 Jahre in Brandenburg im Zuchthaus gesessen hat und wie sein Enkelsohn starb und wie es war, als Gefangene von Brandenburg nach Berlin transportiert wurden, um dort aufzuräumen und wie er dann ein kleines totes Kind in den Armen hielt. Das hat ihn sehr bewegt. Honecker war kein grausamer Mensch, aber er war ein fanatischer Mensch. Und alles, was so an der Mauer geschehen ist, hat er nur begründet von, es muss der Sozialismus um jeden Preis erhalten werden. Er selbst war ein relativ umgänglicher Mensch. So haben wir miteinander erzählt. Wenn wir aber über geistliche Dinge sprachen, dann hat er meistens geschwiegen. Und ich merkte, da kann es nicht viel mit ankommen. Da habe ich ihn schon mal provoziert und gesagt, Herr Honecker, die Wiedervereinigung Deutschlands ist kein Zufall. Wieso, sagt er. Ich sage, wir sind 1949 in zwei Staaten geteilt worden und sind 1989 wiedervereinigt. Das sind 40 Jahre. Und 40 Jahre sind in Gottes Heilsgeschichte eine feste Periode der Demütigung, der Läuterung und der Besinnung. Naja, sagt er, wenn Sie das so sehen, ich sage, ja, so sehe ich das. Ich hatte natürlich gehofft, dass er auch so ein bisschen froh wäre, dass Deutschland wieder eins ist. Er war ja auch Deutscher, aber nichts davon. Und dann habe ich gedacht, und auch das andere soll er wissen, dass über ihnen, den Obersten, noch ein Alleroberster sitzt, der letztlich die Weltgeschichte lenkt. Und dass Gott hier gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und habe ihm gesagt, weil Gott hat uns offenbar die Teilung auferlegt wegen aller Verbrechen im Dritten Reich. So habe ich versucht, Honecker so ein paar Gedanken mitzugeben, über die er dann, als er bei uns war, war er so erfüllt von anderen Dingen. Er saß vor dem Fernseher und hat gesehen, wie das Volk schrie, nie wieder Sozialismus. Und wie sie auf ihn geschimpft haben, das war, hat er natürlich verkraften müssen. Aber ich denke auch jetzt noch, das, was er dann in Krankheitszeiten so noch, da hat er auch das Leben noch überlegt, dass Gott ihm etwas doch noch deutlich machen konnte und dass er das auch vor Gott noch dachte. Ich habe, als er dann zurück war aus Moskau und wieder im Gefängnis war in Berlin, Moabit, haben meine Frau und ich ihn besucht. Da erzählt er von seiner Krankheit und dann sagt er, und dann kommt ja auch bald die Zeit, wo ich diese Erde verlassen muss. Habe ich ihm später geschrieben, Herr Honecker, diese Formulierung ist eine sehr starke Formulierung, aber sie ist nicht atheistisch. Also ich möchte ihn bezeugen, und wenn wir diese Erde verlassen, geht es weiter. Man kann im Frieden mit Gott weiterleben durch die Vergebung, die Jesus uns schenkt. Und was er daraus gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe ihm dann auch erzählt, Herr Honecker, der Sozialismus hat einen Fehler gemacht. Wieso, sagt er. Ich sage, der Sozialismus hat gemeint, der Mensch ist gut. Und nun müssen wir nur noch die Verhältnisse gut machen, dann wird alles gut. Aber es wurde doch nicht gut. Der Mensch ist nämlich nicht gut, denn der Mensch ist ein Egoist. Und die Bibel sagt, der Mensch ist ein Sünder. Und deshalb hat Jesus alles dran gesetzt, die Herzen zu verändern. Und wenn die Herzen verändert werden, dann wird alles gut, auch die Verhältnisse. Naja, sagte er, wenn Sie das so sehen, ich sage, ja, so sehe ich das. Und Sie haben mal mich gefragt, was ich eigentlich als Pastor so mache. Da möchte ich Ihnen sagen, so könnte ich meinen Dienst zusammenfassen. Ich möchte, dass Herzen zum Guten verändert werden unter der Verkündigung des Evangeliums. Zur Liebe, zur Hoffnung, zum Glauben, zur Gewissheit und zur Freude und zur Treue. Und dann sagt er, na, wenn Sie das sehen, sagt er, ja, so sehe ich das. Später habe ich gedacht, ich habe mir auch ein klein bisschen Unrecht getan. Das ist nicht bloß der Fehler des Sozialismus, zu denken, der Mensch ist gut, wir müssen nur die Verhältnisse verändern. Das ist genauso der Fehler des Kapitalismus. Wir schaffen uns blühende Landschaften und damit schön in Deutschland. So haben wir gedacht. Und ich habe auch 89 gedacht, jetzt wird es schön in Deutschland. Und ich bin heute noch dankbar, wenn ich über die Grenze fahre, dass wir wieder ein Deutschland sind. Und es gibt in der früheren DDR kein Dorf, in dem nicht neue Häuser stehen. Und wir haben einen Lebensstandard, der ganz hoch ist. Und unsere Klos sind so schön wie die Küchen. Ja, geht mal ein bisschen weiter nach Polen, Russland, Kasachstan und dorthin. Da ist irgendwo in der Ecke nachher so 30 Meter weg, steht so ein kleines Holzhäuschen. Und da gehst du im Dunkeln hin und bei Kälte. Und wie gut haben wir das? Also wir haben es wirklich gut und die Leute sollten das erkennen und danken, dass es uns so gut geht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist das Herz. Und das hat mir meinen Dienst wieder richtig froh gemacht. Ich darf mit dem Evangelium Herzen verändern. Und das ist das Ziel, das ist der schönste Dienst, den es gibt. So waren Honeckers also bei uns. Vielleicht eins noch, das tiefste Erlebnis, was ich damals hatte, war das, dass ich hier in Stuttgart, irgendwo beim Südwestdeutschen Rundfunk, eingeladen war mit meiner Frau und wir hatten das Interview. Und da kommt nachher, da saßen so 30 Leute live dabei, die dazuhörten. Und danach kommt ein Mann ganz erbost auf mich zu, voller Wut und Bitterkeit und sagt, Sie haben kein Recht, dem Honecker zu vergeben. Sie haben mir nichts durchgemacht. Aber ich habe 5 Jahre in Bautzen gesessen. Ich war eigentlich zum Tode verurteilt. Dann haben sie mich zu 15 Jahren begnadigt. Und 5 Jahre habe ich dort in Bautzen gesessen. Was ich da durchgemacht habe, können Sie sich nicht vorstellen. Sie haben kein Recht, dem Honecker zu vergeben. Und da habe ich gesagt, dass ich gar nichts durchgemacht habe, ist auch nicht so. Alle meine Kinder kamen trotz bester Leistung nicht auf die Oberschule und ich bin auch mit Gefängnis bedroht worden. Aber das glaube ich schon, dass ich mir das nicht vorstellen kann, was sie durchmachen mussten. Ich habe Honecker aber nicht vergeben, was er ihnen angetan hat. Ich habe Honecker nur vergeben, was er mir angetan hat. Dann schaute ich dem Mann in sein wütendes Gesicht und sagte, und was Honecker Ihnen angetan hat, das müssen Sie ihm selber vergeben. Und wenn Sie Honecker nicht vergeben, dann frisst die Bitterkeit Ihres Herzens Sie auf. Ich hatte wirklich mitgerechnet, dass er mich anpackt. Aber der Mann blieb still und dann sagte nach einer Weile, Sie haben recht, ich muss vergeben und ich will vergeben. Ich spürte dem an, wenn er diese Haltung, diesen Zorn und Hass noch in sich behält, der ist nach 2-3 Monaten krank oder tot. Das hält der Körper nicht aus. Schlaflose Nächte und unsere Organe. Und damit ist mir deutlich geworden, dass es wirklich ein wunderbares starkes Geschenk Jesu, dass er sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch mein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Ihr sollt vergeben. Und das ist nicht bloß für Richtung Honecker nötig, sondern das ist für uns alle nötig. Wenn manchen Erbschaftsstreit habe ich erlebt, der über Jahrzehnte geht, wegen einer Brosche, wegen Kommode oder was weiß ich und so. Und wenn wir da nicht vergeben lernen, dann kriegen wir kein gutes Miteinander hin. Das ist ein wunderbares Therapiemittel, dass Jesus sagt, ihr sollt vergeben, dass wir auch vergeben lernen. Ich könnte noch einiges weiter erzählen, vielleicht nur noch zwei Dinge. Erstens, wir haben 10 Kinder, 10 Schwiegerkinder. Meine Frau, meine zweite Frau hat 5 Kinder und 5 Schwiegerkinder. Das sind also schon 30. Sie hat 9 Enkelkinder, das 10. ist unterwegs. Und ich habe 47 Enkelkinder. Und Sie können sich vorstellen, das ist gar nicht so ganz einfach, die alle unter einen Hut zu kriegen. Und ich habe einmal evangelisiert mit ganzem Herzblut und richtig zu Jesus gerufen, gebt euer Leben, Jesus, dann seid ihr klar für die Zeit und für die Ewigkeit. Und nachher dachte ich, das müssen aber deine Enkelkinder auch mal hören. Nun kann ich doch nicht rumreisen und sie alle anpredigen. Und da haben meine Frau und ich seit etwa 9 oder 10 Jahren, machen wir jedes Jahr eine Enkelkinderfreizeit. Und da laden wir sie ein, zu uns erst bei einem Sohn, der im Pfarramt in Mecklenburg ist. Und jetzt können wir es in Saran selber tun. Da ist eine schöne Wiese am See gelegen und die bringen sich ihre Zeltausrüstung mit und zelten dort. Und die ganz Kleinen, die können auch bei uns zu Hause dann sein. Jedenfalls haben wir dann immer so eine Enkelkinderfreizeit von 25 bis 30 Enkelkindern. Ein paar Freunde sind dabei. Sie können nicht alle 47 kommen, weil einige schon in Rumänien und in Amerika und in Philippinen ist. Also die sind schon im Dienste, andere studieren, sind schon größer. Aber so das Mittelfeld, so etwa 25, 30, die sind dann dabei. Und ich sage euch, das ist etwas ganz Schönes. Da kann ich morgens eine kräftige Bibelarbeit halten, anschließend Gruppenarbeit, dass wir das auch durchdenken. Und dann habe ich gedacht, da muss ich nachmittags sie beschäftigen. Weit gefehlt, die beschäftigen sich untereinander viel schöner. Gerade die Gleichaltrigen, also wie die sich untereinander kennen und schätzen und miteinander spielen, das ist richtig eine Freude, nachmittags so zu machen. Und abends sitzen wir dann um Lagerfeuer oder jetzt in den letzten Jahren haben wir dann am Steg gesessen, am See, wenn das Wetter schön war und haben dort so im Quersteg gesessen. So alle 30 können dann so in Dreieck sitzen, haben gesungen und haben eine Geschichte vorgelesen und die Sonne geht unter. Das war wirklich schön. Das sind 5 Tage etwa. Das sind Zeiten, die Kinder ihr Leben lang nicht vergessen. Es haben sich auch schon 2, 3 oder 4 dort schon bekehrt von den Enkelkindern oder ihren Freunden. Sodass wir also sehr dankbar sind für diese Enkelkinder. Ich wollte es Ihnen bloß sagen, man kann auch mit 2 Enkelkindern Enkelkinderfreizeit machen. Laden Sie sie ein. Und wenn Sie zu Hause haben, dann dürfen Sie predigen. Bei den eigenen Kindern ist es immer nicht so einfach. Da muss man doch die Herrschaft des Hausherrn respektieren. Aber wenn Sie sie einladen, und Gott hat das geschenkt, dass das Wort des Großvaters und der Großmutter einen ganz besonderen Stellenwert bei den Enkelkindern haben. Wenn da die Großmutter am Fenster sitzt, im Sessel, und das Enkelkind sitzt da auf dem Fußboden davor, und dann guckt das Enkelkind die Großmutter an und sagt, Oma, jetzt bist du schon so alt. Hoffentlich musst du nicht bald sterben. Dann kann die Großmutter sagen, ja, ich habe auch schon so viel Rheuma. Die Großmutter kann aber auch sagen, Kindchen, davor habe ich keine Angst. Ich weiß, wenn ich sterbe, dann gehe ich heim zu meinem Heiland. Er hat mir ein Zuhause bereitet im Himmel. Wenn die Großmutter das sagt, ich sage euch, kein Pastor kann so eindrücklich predigen wie die Großmutter. Das wird das Enkelkind sein Leben lang nicht vergessen. Oma hat gesagt, wenn sie stirbt, sie geht zum Heiland. Die hat keine Angst vorm Tod. Das ist etwas, was eindrücklich geht für einen Menschen fürs ganze Leben. Also nutzen Sie diese gute Gabe Gottes. Und wir sollen als Eltern und Großeltern dafür sorgen, dass die nächste Generation das Evangelium erfährt. Wie sollen sie sonst das aufnehmen? Wie sollen sie sonst gläubig werden? Das steht im Alten Testament sehr deutlich. Wenn dein Sohn dich fragt, dann sollst du ihm antworten, was Gott an dir getan hat. Das ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe, das zu tun. Jetzt will ich bloß zum Schluss noch schnell eine kurze Geschichte vorlesen. Wieder einmal war ich von einem Fernsehsender zu einem Interview eingeladen worden. Als das beendet war, meinte der Redakteur, wir haben jetzt Feierabend, sitzen aber noch ein wenig zusammen bei einer Tasse Kaffee. Das war abends um 23 Uhr. Setz dich doch dazu. So saßen wir 5 Personen beieinander und plauderten. Plötzlich sagte der Chef, nun haben wir ja mal einen Pastor hier. Sagen Sie, da gibt es doch bei den Christen so eine Gesetze, dass man nur eine Frau haben soll. Ich, ja, das 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Er, und das halten Sie für gut? Ich, ja. Stemmt er die Hand in die Seite und sagt, sagen Sie bloß, Sie haben immer nur eine Frau gehabt. Ich sage, ja. Er, sagen Sie, kommen Sie vom Mond oder wo kommen Sie her? Sie passen ja überhaupt nicht in diese Gesellschaft. Ich bin heute noch froh, dass ich mich nicht entschuldigt habe, ich gehöre noch zu den Alten oder so, sondern ich bin froh, dass ich gesagt habe, ich lächelte ihn an und sagte, aber meine Frau ist glücklich und ich auch und unsere Kinder noch mehr. Da war er still. Danach fuhr der Redakteur mich in mein Hotel. Nun waren wir zwei allein und ich fragte ihn, sind Sie verheiratet? Er, nein. Leben Sie mit jemandem zusammen? Ja. Sind Sie glücklich? Nein. Sehen Sie, sagte ich, das ist der Unterschied. Ich bin mit Gottes Geboten vom Mond sehr glücklich. Und meine ganze Familie auch. Sie aber werfen dies alles als völlig altmodisch über Bord. Sie halten sich für frei, sind stolz auf ihre Freiheit und sind unglücklich. Ich hätte eigentlich sagen können, und machen sich selber unglücklich. In voller Freiheit machen sich selber unglücklich. Er sagte nichts mehr, aber ich spürte, er war nicht ärgerlich, sondern er kam ins Grübeln. Wie kann das sein, dass wir uns so frei und modern vorkommen, dass unser Leben dabei aber nicht glücklich verläuft? Und die Christen sind mit den alten Geboten Gottes glückliche Leute. Ich dankte Gott an diesem Abend, dass er uns seine Gebote gegeben hat, klar und unmissverständlich und sehr direkt. Es hat mein Leben reich gemacht, dass ich den ernst nehme, der diese Gebote gegeben hat. In Verantwortung vor Gott will ich Vater und Mutter ehren, nicht Ehe brechen, nicht lügen, nicht stehlen. Ich will es mir auch nicht erlauben zu sagen, ich kann auch mal anders. Gerade die Entschiedenheit des göttlichen Willens soll auch meinen Willen mit der Entschlossenheit erfüllen, in Wahrheit und Liebe zu leben. Und ihr Lieben, das ist mir so dabei auch wieder deutlich geworden. Wie gut habe ich es mit den alten Geboten Gottes? Wie gut habe ich es mit der Führung Gottes gebunden sein an ihn? Und wie arm sind die Menschen dann, die ohne Orientierung nur machen, was sie Lust haben, machen ihr Leben kaputt. Und davon will ich gerne erzählen. Und aus meinen Enkelkindern auch weiter erzählen, bei Gott hat man es wirklich gut. Und die Gebote machen unser Leben nicht arm und klein, sondern reich und weit und schön und tief. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das einfach auch für sich selber so realisieren. Und wenn Sie es kennen, einfach Gott danken, wie gut hat man das bei ihm. Man kann das Buch kaufen drüben. Da ist natürlich noch eine ganze Menge mehr drin, wie wir in der DDR gelebt und gewirkt haben. Und wie wir versucht haben, die Chancen, die auch dort gegeben waren, zu nutzen. Ich habe daneben noch ein kleines Büchlein, kleines Heftchen hingeschrieben, das können Sie sich so umsonst mitnehmen. Mitnehmen, das ist mal geschrieben aus der missionarischen Verantwortung. In unseren Bibelwochen haben wir eingeladen in die Dörfer und haben dann von Haus zu Haus eingeladen und möglichst, wenn es ging, was Schriftliches mitgenommen. Und da habe ich auch einmal ein Heftchen selbst formuliert und habe von den Wundern Gottes gesprochen. Ihr müsst ja immer mitrechnen, Atheismus ist oberste Lehre an der Schule. Und wie kann man nun den Kindern etwas beibringen, dass Gott doch da ist? Und da habe ich von den Wundern in der Schöpfung gesprochen. Die Erde von der Sonne, 150 Millionen Kilometer entfernt. Genau die Entfernung, dass nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Und noch manche andere Fakten und Wunder Gottes. Und wer das gelesen hat, der kann nicht mehr glauben, dass die Welt von alleine geworden ist. Sondern der wird auf Gott hingestoßen. Nehmen Sie eins mit, geben es jungen Leuten weiter. Und so viel wie da sind, sind doch mehr, als ich hier dachte, dabei. Aber Sie dürfen es gerne mitnehmen. Geben Sie das unter das Volk. Wissen Sie, solche christlichen Schriften gehören nicht in unsere Häuser, sondern gehören über unsere Häuser zu den Menschen draußen. Und das war meine Bemühung. Und ich sage noch einmal, oh Gott, wie hat man es bei dir so gut? Alles klar?
Ganz herzlichen Dank, lieber Uwe, für dieses Lebenszeugnis, das uns alle sehr angesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so ging wie mir. Ich sage das jetzt nicht aus emotionalen Gründen, aber ich habe öfter mal das Taschentuch gebraucht, weil ich einfach davon berührt bin, wie Gott an Menschen führt und wie er ihn nützt. Und dann dachte ich am Ende, wohl dem, der solch einen Opa hat. Das ist natürlich wirklich sehr schön. Ich bin ja einer, der auch so ein Stück von diesem Segen von Holmers abbekommt, weil sein ältesten Sohn, den Reinhard Holmer, den hat er ja uns nach Bad Blankenburg ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, ob er gefragt war oder nicht, aber jedenfalls ist er da und da kriege ich das mit. Und von seinen Kindern habe ich natürlich schon manchen Berichte dann gehört von den herrlichen Engelfreizeiten. Mal schauen, ob mich das auch mal noch anregt. Aber ich bin noch ein bisschen zurückhaltender, aber ich habe ja noch ein paar Krautherbste vielleicht Zeit, um mir das zu überlegen, wie wir das so packen können. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist schon darauf hingewiesen worden, hinten gibt es das Buch. Es kostet 14,95. Einfacher ist, wenn man 15 Euro gleich hinlegt, dann ist das auch okay. Ich frage mal gerade meine Frau, wie viel haben wir denn da? Wie viele Bücher? Okay. Ich glaube, es lohnt sich, dass ihr die dann doch aus dem Auto noch holt. Also die ersten 30 gibt es gleich. Uwe Holmer ist auch bereit, natürlich was reinzuschreiben. Wir haben auch nochmal Kaffee gemacht. Man kann also jetzt noch miteinander reden, miteinander sprechen. Uwe Holmer hatte ja vorher im Gottesdienst ein kurzes Wort gesagt und dabei auch vom Schwabenland geschwärmt, jedenfalls vom Süden, in dem er nicht ist. Aber jetzt deshalb haben wir gedacht, du darfst wenigstens was mitnehmen. Hans-Dieter Frauer hat einiges geschrieben zum schwäbischen Paradies, Geschichte auch des schwäbischen Pietismus. Nimm mal an, vielleicht hast du es noch nicht in deiner reichen Zahl, aber so als kleines Zeichen unseres ganz großen Dankes für dein Hiersein. Ich darf noch zwei Dinge sagen. Beim Büchertisch ist auch noch eine Kasse. Man darf dort noch etwas reintun. Und ich würde gerne, weil man mit Honeckers beten darf, würde ich gerne auch in der Hofacker Gemeinde noch beten zum Abschluss. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dieses großartige Glaubenszeugnis von Uwe Holmer. Danke dir für seine Geschichte, die du mit ihm gegangen bist. Wir danken dir, Herr, dass wir so viel heute angesprochen bekommen haben, was unser Leben bewegt. Danken dir, Herr, dass du der Herr der Geschichte bist und dass uns das auch in dieser Geschichte so deutlich geworden ist. Dass wir uns nicht zu fürchten haben vor den Mächten dieser Welt und vor den Irrungen und Verwirrungen in dieser Welt, sondern auf dich vertrauen dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns dieses Vertrauen stärkst und dass wir dann solche Boten deines Evangeliums werden. Überall, wo wir Möglichkeiten haben zu reden und nach deinem Wort zu leben. Gib unserem Zeugnis Kraft, in Wort und Tat. Danke, Herr, dass wir dich haben. Amen.